Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, es ist der 18. Dezember 2025. Heute ist eine besondere Folge. Egal ist 88, habe ich in meiner Kindheit gehört. Heute ist genauso egal, denn von vorne wie von hinten. 303, ich glaube, das ist ein Anagramm. Mein Name ist Benjamin Golmer. Ich habe gute Laune.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, 303, Wahnsinn. Wisst ihr eigentlich, was Paragraph 303 im Strafgesetzbuch ist? Sachbeschädigung. Das ist das, was die Politik seit Jahren mit diesem Land macht. Deutschland ist mittlerweile so verbeult wie ein Mietwagen nach dem Italienurlaub. Das heißt jetzt Transformation und die war, ist und bleibt in der Bundesrepublik natürlich Chefsache.
Manchmal wache ich morgens auf und ich denke einen kurzen Augenblick, ist das alles nur ein böser Traum?
Ganz genau, lieber Fritze. Das fragen sich viele Millionen Bürger hierzulande jeden Tag. Die fragen sich außerdem, wann der Staat sie endlich in Ruhe lässt und verdammt nochmal seine Arbeit macht. Wobei wir da vielleicht erstmal ein richtiges Jobprofil anlegen sollten. Was wir nicht brauchen, ist eine Schuldenpolitik zugunsten fremder Nationen.
Egal, ob es dabei um die Ukraine, Syrien, Afghanistan und Peru geht. Wobei junge Peruaner in deutschen Fußgängerzonen, wenn es die überhaupt gibt, höchstens mit einer Panflöte bewaffnet sind. Spaß beiseite. Was wir brauchen, liebe Bundesregierung, ist zum Beispiel ein funktionierendes Sozialsystem.
Wir zeigen euch heute, wie es eigentlich darum bestellt ist. Und apropos demaskieren, auch ein guter alter Pandemievogel wird uns heute wieder begegnen, obwohl wir uns den eigentlich sparen könnten. Den Jens. Aber wir haben unsere Gründe.
Und am Ende gibt es dann noch eine Menge Zahlen und Daten, die wirklich Spaß machen oder uns zur Weißglut bringen. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Los geht's in unser erstes Thema.
Ja, dann auf geht's in Basta 303. Und Stammzuschauer wissen, Wumms 1 und Wumms 2 machen gute Laune. Heute mit einem ganz besonderen musikalischen Beitrag.
Gestern noch auf dem Amtsschimmel, heute schon auf der Showbühne. Hier kommen Basti Molme und die Deutsche Rentenversicherung.
Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune einfach überall.
Basti Molme und die Deutsche Rentenversicherung. Unser Basti musste doch Lip-Sync machen, also das Video nachvertonen, damit wir keine Urheberrechtsprobleme bekommen. Aber genauso ist es gelaufen. Die Deutsche Rentenversicherung auf TikTok hat gute Laune einfach überall.
Komisch. Da tut sich ein 120 Milliarden Euro Loch auf und die Mitarbeiter fangen an zu tanzen.
Da kommt Markus Söder und reißt mit seiner Mütterrente gleich das nächste Loch in die Rentenversicherung und bei den Beamten bricht Ekstase aus.
Da missbrauchen Politiker die Rente für Wahlkampfversprechen.
Da fordert eine große Koalition von Grünen über SPD bis Alice Weidel, dass auch Selbstständige in das kränkelnde System einzahlen sollen.
Nur um es irgendwie zu retten.
Und bei der Rentenversicherung wird eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt.
Erinnert uns irgendwie an die Tanzvideos aus den Krankenhäusern. Es werden Milliarden verpulvert, die Krise ist angeblich unfassbar groß und existenzbedrohend, aber die Leute an der Basis feiern das Leben.
Rechts gute Laune, links gute Laune einfach überall.
Gute Laune bei der Deutschen Rentenversicherung. Der Ohrwurm in deinem Kopf, wenn du mit 75 in Rente gehst.
Der perfekte Soundtrack zum Flaschensammeln.
Früher haben wir ja zum Feierabend den Stift fallen lassen. Bald geben wir zum Feierabend den Löffel ab.
Ja, das macht gute Laune. Das ist Deutschland 2025 bis 2080. Und wir haben jetzt etwas ganz Besonderes für euch. Wir haben ein Symbolvideo. Du bist Deutschland. Gefunden haben wir es auf einem sehr großen amerikanischen X-Kanal. Deutsche Wertarbeit am Flughafen.
Ihr alle kennt das Problem. Der Koffer will partout nicht ins Handgepäck passen. Hier kommt eine unkonventionelle deutsche Lösung.
Ich hab doch gesagt, es
wird perfekt, es wird gut.
Ja?
Ja.
Lass es weiter. Ja, guck. Easy. Okay.
Was ist denn? Soll ich die anderen auch noch abreißen? Ja.
Deutschland, das Land der Patente, das Land der Tüftler und Denker. Für alle, die es nicht gesehen haben, der Koffer passt nicht ins Handgepäck, aber statt den Aufpreis für das Gepäck zu zahlen, hat der deutsche Tourist einfach die Räder rausgebrochen.
Er zerstört also die eigene Infrastruktur und muss sich dann auch wieder einen neuen Koffer kaufen. Und die Leute um ihn herum, die lachen über ihn. Woran erinnert mich das noch gleich?
In Biblis, Südhessen, kracht es zum dritten Mal. Der nächste Kühlturm des früheren AKW wird gesprengt. Um 14.07 Uhr ist es soweit. Der dritte von vier gigantischen Kühltürmen stürzt in sich zusammen. 80 Meter hoch, tausende Tonnen Beton, nur noch eine gewaltige Staubwolke.
Deutschland hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Zu unserer eigenen Sicherheit. Die Kühltürme, die wurden gesprengt. Das geht zurück auf die Anti-Atom-Bewegung, die bald 50 Jahre alt ist. An der Spitze der Bewegung waren die Grünen. Sie waren der parlamentarische Arm von Gorleben.
Die Grünen haben damals die Proteste unterstützt. Das bedeutet natürlich auch die Beschädigung von Bahnanlagen. Da war ich ja praktisch mit dabei. Ich bin zwar nie hingefahren, aber so die letzten Ausflüsse dieser Gorleben-Story habe ich noch mitbekommen. Wir haben das damals Schottern genannt.
Aha.
Damit die Castor-Transporte nicht über die Schienen transportiert werden können, haben dann die Aktivisten die Steine aus dem Gleisbett entfernt. Ja, was soll schon schiefgehen, wenn Brennstäbe über kaputte Bahnanlagen rollen? Aber Leute, es ist ja nie was passiert. Eigentlich war das ja so ein bisschen wie die letzte Generation. Also wir sind gegen Kernkraft, wir setzen unseren Willen durch, wir erhöhen die Kosten der Kernkraft durch unseren Protest und sorgen für riesige Polizeieinsätze. Ob das aber am Ende des Tages wirklich demokratisch war?
Aber Benjamin, ist ja egal, ne? Der Zweck heiligt die Mittel und die beste Moral ist ja immer noch die Doppelmoral. Die Grünen haben am Ende sogar eine weltbekannte Physikerin von den Gefahren der Kernkraft überzeugt. Stell dir nur mal vor, ein Tsunami trifft auf Bayern.
Tsunami am Tegernsee?
Ja, oder ein Erdbeben verwüstet Hessen.
Unwahrscheinlich.
Ah, unwahrscheinlich. Vielleicht sogar unmöglich. Aber wenn doch irgendwas passiert, dann ist ja das Geschrei wieder groß, Benjamin, ne? Und darum haben die Grünen und die Kernkraftgegner ein ganz besonderes Wort entwickelt. Risiko war gestern, Kernkraft ist Hochrisiko.
Es ist eine Hochrisikotechnologie nicht geben. Ich finde manchmal, dass wir eine etwas Unernsthaftigkeit in dieser Debatte haben, dafür, dass wir immer noch über eine Hochrisikotechnologie sprechen.
Mit dieser Begründung haben die Grünen lange gekämpft und danach mit SPD und FDP die Kernkraft wirklich abgeschaltet und damit die Entscheidung der Physikerin aus der Uckermark durchgezogen. Aber dann wurde der Oberguru der Grünen gefragt, wie es eigentlich um die Kernkraft in anderen Ländern steht. Wie steht es denn eigentlich um die Atomkraftwerke in der Ukraine?
Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar, das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut.
Die ukrainischen Dinger laufen sicher. Die echte Gefahr geht von den deutschen Dingern aus. Die deutschen Dinger sind eine Hochrisikotechnologie.
Robert Habeck hat ernsthaft auf einer Pressekonferenz davor gewarnt, dass es Angriffe auf deutsche Atomkraftwerke geben könnte. Dass wegen der neuen Sicherheitslage die Gefahr gestiegen sei. Damit meinte er Russland. Aber die Atomkraftwerke in einem Land, in dem Krieg herrscht, die Dinger laufen sicher.
Aber Benjamin, das ist schon in Ordnung so, ne? Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass es jemals zu einem Unfall kommen könnte. Also in Deutschland schon, völlig klar, ja. Aber doch nicht in der Ukraine.
Erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Also das war ja jetzt kein ukrainisches Kernkraftwerk, das war ja sowjetisch. Und das war ja auch nur einmal. Komm, ja, Und wenn dem auch so sei, die Dinger stehen ja. Die Ukraine leidet unter dem Krieg und da ist an einen Ausstieg einfach nicht zu denken.
Wie Robert Habeck wohl zu einem Neubau von Atomkraftwerken steht?
In Deutschland ausgeschlossen.
Und wie steht es an der Ostseeküste?
Bist du wahnsinnig? Das können ja nur Idioten machen.
Idioten? Nein, Polen.
An der Ostseeküste, Lubiatowo-Kopalino, entsteht schon bald ein Atomkraftwerk. In gut 10 Jahren soll der erste Reaktor Strom liefern. Polens ersten Atomstrom. Der polnische Kurs ist klar.
Das Projekt ist nicht nur unumstritten, es ist ausgesprochen beliebt. Also mehr als 90% der Bevölkerung befürworten den Bau dieses Kernkraftwerks. Mehr noch, selbst die Menschen, die künftig in der Nähe des Kernkraftwerks in Ostseenähe leben werden, finden es super.
Weltnachrichtensender berichtet am Samstag von Polens erstem Atomkraftwerk. Dafür werden bald über 40 Milliarden Euro investiert. Die Europäische Union hat bereits erlaubt, dass das gemacht werden darf. Was wohl Robert Habeck dazu sagen würde?
Da bin ich mit meinem Latein am Ende.
Fun Fact, es gibt ja immer die große Sorge vor der atomaren Verseuchung. Die nukleare Wolke zieht über das ganze Land, saurer Regen fällt, Massensterben setzt ein. Deswegen wollen viele solche Kraftwerke nicht in der Nähe haben. Wie weit ist das polnische Atomkraftwerk eigentlich von Berlin entfernt?
Lubiatowo an der Ostsee ist 462 Kilometer von Berlin entfernt.
Wie weit ist eigentlich das Atomkraftwerk Biblis von Berlin entfernt gewesen? Also das, wo gerade vor einer Woche der dritte Kühlturm gesprengt wurde.
598 Kilometer.
Und Grundremmingen?
568 Kilometer.
Und das Kernkraftwerk Isar 1 bei Landshut?
552 Kilometer.
Und das Kernkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg?
647 Kilometer.
Oh, na das ist jetzt aber beunruhigend. Das neue polnische Kernkraftwerk steht näher am Regierungssitz als mehrere deutsche Ruinen. Was bedeutet das jetzt für den ehemaligen Vizekanzler?
Er sollte sich dringend aus der Bundesregierung raushalten, würde ich sagen.
Richtig, der soll einfach bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Oh, das ist schlecht. Der Pfeffer wächst in Indien.
Er ist doch klasse. Robert Habeck in Indien, auf das wir ihn nie wieder finden.
Nun ja, das Handelsblatt berichtet im Februar, 100 Gigawatt bis 2047, Indien startet Atomkraftoffensive, Indiens Politik hat Atomenergie lange ausgebremst, jetzt will die Regierung einen massiven Ausbau. Bei ausländischen Investoren und Zulieferern muss sie dafür Vertrauen zurückgewinnen.
Nochmal für alle zum Mitschreiben. Polen investiert über 40 Milliarden in ein Kernkraftwerk. Mhm. Dafür kriegen die Deutschen 3 Windräder. Nein, Spaß beiseite.
Knapp.
Der deutsche Atomausstieg ist kein Vorbild für die ganze Welt. Er ist ein absoluter Sonderfall. Weltweit wird Kernkraft ausgebaut. Insbesondere auch kleine Reaktoren sollen verlässlich und gleichbleibend Energie liefern, was ja der entscheidende Vorteil gegenüber den wetterabhängigen Energielieferanten ist. Mhm. Weltweit wächst aber auch der Energiebedarf durch Elektromobilität, KI-Revolution und Elektrifizierung der Wirtschaft. Deutschland ist das einzige Land, das darauf mit dem Abschalten der Kernkraft und dem geplanten Ausstieg aus allen fossilen Energien antwortet.
Deutschland geht einen weltweiten Sonderweg. Und Robert Habeck ist das Gesicht davon.
Robert Habeck ist quasi ein Sonderschüler. Er ist wirklich was ganz Besonderes. Ein Schlaukopf-Professional.
Was ganz Besonderes. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass Robert Habeck im Wahlkampf nur noch Müsli mit Wasser gegessen hat, weil er von seinem Alltag überfordert war.
Ist jetzt übrigens nicht die beste Voraussetzung für einen Vizekanzler.
Nein.
Aber die Verwahrlosung ging auch weiter, als er dann tatsächlich Bundesminister wurde. Vor einer Woche ist ein neues Interview mit ihm rausgekommen, bei einem dänischen Podcast und auf Englisch. Aber eure Kosmopoliten von Buster Berlin haben es natürlich trotzdem mitbekommen. Robert Habeck plaudert über sein Leben als Minister und über seine Zeit nach dem Ministeramt.
I forgot all my PIN numbers for my credit cards, because I never really used my credit cards. I have to now update my mobile phone. I have to all this stuff of living and working now in Denmark. I did alone and I was sitting with all the other like normal people on the bench and waiting until I was called in.
Habeck sagt, ich habe die PIN-Nummern für meine Kreditkarten vergessen und ich musste erst mal mein Telefon updaten, denn als Minister, der hatte das alles gar nicht benutzt.
wie hat er denn seinen Alltag bezahlt? Wie hat er seinen Friseur bezahlt, seine Klamotten, sein Essen? Also die Ausgaben, die normale Menschen so haben.
Ja, frag dich mal, Benjamin. Sind wir mal nicht so naiv, ne? Bundesminister haben laut Merkur ein Jahresgehalt von 274.000 Euro. Aber damit ja noch lange nicht genug. Es findet sich immer irgendjemand, der dir die Haare schneidet, dir die Klamotten raussucht und dich durch die Welt kutschiert. Früher nannte man sowas Butler und das war was für Könige. Heute ist es was für Bundesminister.
Mhm, ja, also brutto gleich netto, würde ich mal sagen. Bei uns ist es ja so, wir kriegen Bruttogehalt und dann geht ganz, ganz viel weg und dann ist es Nettogehalt. Bei Politikern ist es wahrscheinlich so, Bruttogehalt in etwa gleich Nettogehalt und davon musst du nichts ausgeben.
Ja.
Und das machst du dann einfach mal so 4 Jahre oder im Falle eines Bundestagsabgeordneten auch gerne 5000 Jahre, Herr Schäuble. Ist Schäuble eigentlich noch, steht der jetzt so eine Urne auf dem Rollstuhl und Schäuble ist immer noch Abgeordneter?
Er rollt im Grab.
Unsere Bundesminister sollen Politik für normale Menschen machen, haben aber den Lifestyle von Fußballprofis. Ihnen wird wirklich alles Normale abgenommen. Weißt du, was das Einzige war, was ich bis heute an Angela Merkel sympathisch finde?
Ah, ich weiß, ihren Rücktritt.
Nein, dass es von ihr Fotos gibt, wie sie selber zum Ulrich-Supermarkt gegangen ist und sich da die Weißweinflaschen gekauft hat, die sie sich dann später reingeschädelt hat, um ihre beschissene Politik zu vergessen. Das fand ich klasse.
Aber auch Robert Habeck liebt ja das normale Leben. Hier beschreibt er, wie toll es für ihn ist, auf dem Amt zu warten, bis er dran ist. Was für andere Menschen nervig ist, das ist für ihn eine tolle Erfahrung. Er kann endlich wieder am normalen Leben teilhaben. Daran hat er viel Freude und gewinnt viel Freiheit.
Getting on normal people's nerve, for me, this is like experiencing the new normal life again. So yeah, personally I gained a lot of freedom and I'm really enjoying it.
Robert Habeck lebt das Leben normaler Leute und gewinnt Freiheit, wenn er irgendwo rumsitzt. Weißt du, wo er nach meiner Meinung nach sitzen kann?
In Indien.
Nein, im Gefängnis, Mann.
Benjamin.
Das ist doch wahr. Wenn er so gerne irgendwo rumsitzt, dann soll er uns doch einfach mal diesen Gefallen tun. Ja, da braucht er auch keine Kreditkarten. Da gibt es dann zwar kein Müsli mit Wasser, aber immerhin Wasser und Brot.
Hm. Robert Habeck vor Gericht. Ist übrigens gar nicht so abwegig. Er hatte juristischen Ärger. Aber nicht, weil er deutsche Rentner angezeigt hat, sondern weil er selber angezeigt wurde.
Und während die großen Medien das klein berichtet haben, gab es ein kleines Medium, das hat das von Anfang an groß berichtet.
Niemand in der Bundesregierung, weil wir machen nicht alles richtig und wir streiten uns schön, aber korrupt gekauft ist niemand. Im Unterschied zu AfD und BSW.
Momentchen mal. Hat Robert Habeck gerade gesagt, AfD und BSW sind korrupt?
Ja, das hat er gesagt. Im sächsischen Wahlkampf. 2 Tage vor der Wahl im Dresdner Rundkino. Und das war auch kein Versprecher. Der meinte das so und der sagte das nicht nur einmal.
Und selbstverständlich darf man auch eine andere Meinung zur Unterstützung der Ukraine haben. Das ist alles legitim und das ist alles richtig. Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genau so verzeihen.
Der Ton im Video war jetzt nicht der beste, darum lesen wir das gerne noch einmal vor. Robert Habeck sagte... Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genauso bezahlt werden.
Ach, schau mal an, die Grünen, unsere Experten für Hass, Hetze und Korruption. So haben wir es berichtet in unserer Sendung Buster Berlin 240, SPD-Bakel. Und diese Aussagen sind dem feinen Herrn Habeck jetzt mal so richtig schön auf die Füße gefallen. Habeck ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. Das BSW hat ihn angezeigt.
Muss er jetzt etwa doch ins Gefängnis?
Nee, das Verfahren wurde eingestellt.
Ach was.
Aber er muss zahlen dafür. Die Leipziger Zeitung schreibt, Äußerungen über das BSW. Habeck zahlt 12.000 Euro an gemeinnützige Vereine. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen Robert Habeck wegen Verleumdung des BSW eingestellt. Voraussetzung dafür war eine Zahlung von 12.000 Euro an 3 gemeinnützige Vereine. Habeck gilt damit weiterhin als unschuldig.
12.000 Euro, zahlt er das mit seiner Kreditkarte?
Nee, das bezahlt er aus der Portokasse.
Tja, das sind ja auch wirklich Peanuts für Minister Habeck.
Ja, aber wir kommen jetzt mal zu einem Minister, für den sind 12.000 Euro nicht mal Peanuts. Stellen wir uns mal vor, ich habe hier so eine Erdnuss, ja? So eine ganz normale, handelsübliche Erdnuss, eine Peanut, ja? Wenn ich die jetzt schäle, dann bekomme ich da so zwei Früchtchen raus. Und die nennt man übrigens Keimblätter.
Die 12.000 Euro sind die Keimblätter der Erdnuss für unseren nächsten Minister.
Wo denkst du hin? Nee, zwischen diesen Keimblättern der Erdnuss, da gibt's den Embryo. Das ist so ein Keimling.
Und das sind die 12.000 Euro für unseren nächsten Minister.
Wo denkst du hin? Nee, wenn du jetzt den Keimling nimmst und ihn in 1.000 winzig kleine Stücke teilst,
dann sind das für unseren nächsten Minister 12.000 Euro.
Richtig, Benjamin. Denn unser nächster Minister ist der größte Steuergeldverschwender aller Zeiten.
Das Ressort Gesundheit und Pflege ist von allergrößter Bedeutung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, für die Generationengerechtigkeit. Und ich halte Jens Spahn gerade auch als Vertreter der jüngeren Generation für sehr, sehr gut geeignet, im Sinne auch der Generationengerechtigkeit diese Themen anzugehen.
Jens Spahn, Experte für Gerechtigkeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und so wurde er 2018 Bundesgesundheitsminister.
2 Jahre später sorgte er dann für Aufregung, weil er sich eine großzügige Villa in Berlin-Dahlem gekauft hatte.
Während die Geschäfte geschlossen blieben und Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten, gab der Minister mehrere Millionen Euro aus, um sich ein neues Nest zu bauen. Mit einem günstigen Kredit von einer Bank, in der er früher im Verwaltungsrat saß. Also das, was Experten für Gerechtigkeit und Zusammenhalt so machen.
Ja, aber das ist ja jetzt nur der Keimling der Erdnuss, was er sich da so in Sachen Generationengerechtigkeit geleistet hat. Das ist der große Skandal. Denn wegen seiner Entscheidung hat Deutschland enorme Schulden aufgenommen.
War es teuer? Ja. War es teilweise chaotisch? Ja. So ging es allen Ländern auf der Welt. Und ich kenne niemanden, der damals gesagt hat, passt aber bloß auf, dass die Preise nicht so hoch sind. Ich kenne aber ganz viele, gerade aus den Reihen der Grünen, die gesagt haben, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes.
Herr Spahn, alle waren so dumm wie Sie, stimmt's? Alle waren so dumm wie die Grünen, stimmt's? Herr Spahn, dann können Sie uns ja bestimmt Berichte aus allen Ländern der Welt zeigen, in denen über 3 Milliarden Corona-Masken vernichtet wurden. Herr Spahn, es gab natürlich Menschen, die Ihnen gesagt haben, dass Sie nicht so viele Masken kaufen sollen. Aber denen haben Sie ja nicht zugehört. Es gab sogar Menschen, die wollten Nachweise dafür, dass die Masken überhaupt gegen Corona helfen. Aber auch denen wollten Sie nicht zuhören.
Herr Spahn, wir haben jahrelang über Corona berichtet. Wir haben belegt, wie Sie mit Milliarden Euro um sich geschmissen haben. Wie Sie auch dann noch Masken aufgekauft haben, als klar war, dass schon genug da waren. Wie Sie sich über die Ratschläge Ihrer Mitarbeiter im Ministerium hinweggesetzt haben. Wie Sie den Einkaufspreis der Masken nach oben getrieben haben. Wir haben dokumentiert, wie Sie sich dann geweigert haben, die Verträge zu erfüllen und den Lieferanten das Geld zu zahlen. Allein an Anwaltskosten hat Ihr Ministerium mindestens 88 Millionen Euro gezahlt. Nur um die Prozesse vor Gericht am Ende zum Teil trotzdem zu verlieren. Manche Rechtsstreitigkeiten haben Sie dann auch über Vergleiche beigelegt. Dafür haben Sie mindestens 390 Millionen Euro bezahlt.
Herr Spahn, in einer Krise kann man Fehler machen. Es kommt aber schon auf die Größe der Fehler an. Das meint die Corona-Sonderermittlerin Margareta Sutthoff.
Es ist ein Unterschied, denke ich, ob man das Doppelte oder das Dreifache des geschätzten Bedarfs erwirbt. Ja, das wird man in einer Krise nie verhindern können. Im Bund ist es 22-fache beschafft worden.
Herr Spahn, wie viele Länder der Welt haben denn 22 Mal so viele Masken gekauft, wie sie brauchten?
22 Mal so viel, wie gebraucht wird. Das schafft sonst nur Ursula von der Leyen mit ihren Impfstoffen. Natürlich auch in enger Absprache mit Jens Spahn und auf Wunsch der deutschen Bundesregierung.
Apropos Impfstoffe, dazu hat sich Jens Spahn am Montag auch geäußert, in der Enquete-Kommission des Bundestags.
Das Zweite ist, was die Infektionsschutz angeht nach einer Impfung, war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist, einen Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Ach so, das war immer klar. Das war alles immer klar und wurde immer genauso erklärt. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Punkt 1. Es war immer klar, dass der Impfstoff vor schweren Verläufen schützen soll. Und niemand hat was anderes behauptet.
Und niemand hat jemals vorgehabt, eine Mauer zu bauen. Wie sind denn dann diese Berichte in den Medien zu erklären? Euronews berichtet über eine Stellungnahme von Pfizer. Das war im November 2020.
Es sei ein großer Tag für die Wissenschaft und die Menschheit. So sieht das Pharmaunternehmen Pfizer eigene Fortschritte auf dem Weg hin zu einem Impfstoff gegen Covid-19. Das vorliegende Medikament habe das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, um 90% gesenkt, so das Unternehmen.
Haben Sie das gehört? Da ging es nicht um schwere Verläufe, da ging es darum, das Risiko zu erkranken zu reduzieren.
Übersetzt heißt das, wer den Impfstoff nimmt, wird mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht krank. Gar nicht krank.
Wie erklären Sie sich diesen Bericht der Rheinischen Post, die sich dabei auf eine Studie von BioNTech und Pfizer in Israel bezieht? Der Bericht stammt vom Februar 21.
Bislang gab es nur Erkenntnisse, inwiefern das Mittel vor Erkrankung schützt. Der Wirkstoff sei hocheffektiv bei der Verhinderung von Infektionen mit SARS-CoV-2. So heißt es nun in einem Manuskript zu einer Studie der beiden Hersteller zusammen mit dem israelischen Gesundheitsministerium.
Und wie ist denn eigentlich diese Eilmeldung von Weltnachrichtensender zu verstehen vom 31. März 2021?
Und eine Eilmeldung hat uns auch noch erreicht. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren nach Unternehmensangaben in einer Zulassungsstudie eine Wirksamkeit von 100% gezeigt.
Bitte erklären Sie uns, warum etliche Fernsehsender zu Beginn der Impfkampagne immer wieder davon gesprochen haben, dass die Impfung vor einer Infektion schützt, vor einer Erkrankung schützt und auch die Hersteller davon gesprochen haben sollen.
Wollen Sie uns sagen, dass die Hersteller gelogen haben? Oder dass die Medien gelogen haben? Dass die Medien die Hersteller falsch interpretiert haben? Dass die Medien Fake News verbreitet haben?
Wenn Sie das wirklich behaupten wollen, dann zeigen Sie uns doch mal die Pressekonferenzen, in denen Sie das richtiggestellt haben. Zeigen Sie uns, wo Sie sich hingestellt haben und gesagt haben, die Impfung schützt nicht vor Infektionen. Sie schützt auch nicht vor der Erkrankung. Sie können trotzdem krank werden und sogar sterben. Und Sie können auch an der mRNA-Injektion schwer erkranken und sterben.
Zeigen Sie uns doch mal diesen Beweis. Beweisen Sie Ihre Unschuld. Beweisen Sie, dass Sie das zum Beginn der Impfkampagne gesagt haben, zwischen November 2020 und Mai 2021.
Ich nehme jede Wette an, das können Sie nicht. Aber wir können Ihnen etwas beweisen. Das war ja noch eine zweite Aussage von ihm, ne? Die wir jetzt noch mal besprechen wollen, am Montag im Bundestag.
Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Das war nie Ziel. Und das hat bestimmt auch nie jemand behauptet. Oder, Herr Spahn?
Nein, niemand. Außer das Bundesgesundheitsministerium. Hier seht ihr einen Streit zwischen dem X-Nutzer N-Toppy-Fan-55 und dem Ministerium. Er ist datiert auf den 21. Juni 2022.
Das Gesundheitsministerium hat auf X informiert, dass die STIKO für bestimmte Menschen schon den zweiten Booster empfiehlt. Also die vierte Impfung. 6 Monate nach dem ersten Booster und der ersten Auffrischung muss der Booster wieder aufgefrischt werden. Mhm. Ich sag jetzt nichts, Leute. Wir haben dazu früher schon sehr viel gesagt.
Der Doppelbooster, Trippelbooster.
Also auch der Nutzer N-Topi-Fan-55 war darüber irgendwie echauffiert und schrieb dann, was die STIKO empfiehlt, geht mir am allerwertesten vorbei. Diese Institution ist in meinen Augen zu einer Lobbyvertretung der Pharmaindustrie geworden. Sie empfiehlt einen Impfstoff, der tödliche Nebenwirkungen hat und diesen sogar für Kinder. Kann alles nicht wahr sein.
Ja, das Bundesgesundheitsministerium hat darauf geantwortet. Und zwar wie folgt. Hallo N-Topi-Fan 55. Die Corona-Schutzimpfung ist sicher und wirksam. Sie bietet einen sehr guten Selbst- und Fremdschutz.
Es hat nie jemand behauptet. Außer das Bundesgesundheitsministerium. Und zwar noch im Juni 2022. Übrigens unter dem Nachfolger von Spahn, einem gewissen Herrn Baron von Münchhausen.
Den kenne ich.
Dieser Twitter-Streit, ja? Erstmal denke ich mir, warum antwortet das Bundesgesundheitsministerium auf den Nutzer ntopifan55? Yeah. Die Antwort, weil am Twitter-Account des Ministeriums Herr Lauterbach persönlich saß, der mal wieder bei 6 Rotwein nichts anderes zu tun hatte, als irgendeinen Irrsinn auf Twitter zu schreiben. Das ist doch wahr!
Es ist doch der Baron von Münchhausen, der immer auf einer Flasche Wein mit einer Tafel Schokolade an allen vorbeigeflogen ist. Ich glaube, der war das, ja. Herr Spahn, ne? Sie haben auch von Immunität gesprochen. Ich erinnere mich, am 12. Mai 2025.
Wichtig ist übrigens eines, um das auch nochmal zu sagen. Eigentlich haben wir genau eine Wahl. Entweder man wird geimpft oder man wird infiziert im Laufe seines Lebens. Jeder wird dieses Virus sozusagen erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde im Zweifel immer empfehlen, die Immunität durch Impfung erreichen zu wollen und nicht durch das Durchmachen der Infektion und möglicherweise der Erkrankung.
Kleine Korrektur, wir haben gerade gesagt, das war 25, das war aber 2021, da war er noch Gesundheitsminister. Mhm. Damit, sehr geehrter Herr Spahn, ist unsere Beweisführung abgeschlossen. Wir sind der Überzeugung, dass Sie berufsmäßig versuchen, die Wahrheit flexibel auszulegen, dass Sie den Menschen das Blaue vom Himmel versprechen und wenn Sie ertappt werden, nach Ausflüchten suchen.
Wir sind überzeugt, dass Sie einen Milliardenschaden bei der Bestellung von Masken verursacht haben. Bei Ihren Schnelltestcentern Milliardenbetrug, bei Ihren Corona-Hilfen Milliardenbetrug, bei der Maskenausgabe von Apotheken Millionenschäden. Was auch immer Sie während Covid-19 angefasst haben, Milliardenschäden.
Der größte Schaden, den Sie angerichtet haben, war aber der Schaden für die Menschen in diesem Land. Sie sind eines der Gesichter des Lockdowns, der Schulschließungen, der Versammlungsverbote, der Maskenpflicht auf einer Straße in Berlin um 3 Uhr nachts, der Ausgangssperre in Bayern auf einem Dorf, ebenfalls mitten in der Nacht. Nicht jede Entscheidung haben Sie getroffen, aber nie haben Sie sich dagegen gewehrt. Sind einen Schritt zurückgegangen oder waren die Stimme der Vernunft? Sie hinterlassen ein verschuldetes Land und Sie haben dieses Land gespalten. Warum haben Sie das gemacht? War es Überforderung? War es Dummheit? War es abgrundtiefe Inkompetenz? Ihr Versagen ist so groß, wir können es uns einfach nicht erklären. Oder haben Sie sich doch irgendwie bereichert? Haben Sie doch irgendwie Kasse gemacht?
Nein, und die Frage habe ich Ihnen, glaube ich, schon zweimal im Haushaltsausschuss beantwortet, jetzt auch noch mal hier. Aber vielleicht nehmen Sie die Antwort meiner Frage oder meine Antwort einfach zum Anlass, aufzuhören mit verleumderischen Mutmaßungen, Theorien aller Art, die Sie in der Öffentlichkeit kundtun und genau der Stimmung, die Sie damit machen.
Und Zitronenfalter falten Zitronen.
Ja, passend dazu kommen wir jetzt in den Mittelteil und haben zu Jens Spahn auch eine Zuschrift bekommen. Ja, und die stammt tatsächlich aus genau der Region, aus der Gegend, wo Jens Spahn seine Villa gehabt hat. Anastasia hat uns nämlich geschrieben, dass sie auch da in der Nähe wohnt und sie bezweifelt, dass Jens Spahn tatsächlich seine Villa verkauft hat. Sie kommt da nämlich mindestens einmal im Monat vorbei und schreibt uns: Nichts hat sich seit 2021 verändert. Weiter Polizeihäuschen mit einem Schutzmann in den Häuschen. Soll das etwa Zufall sein? Ich wohne unter anderem in der Nähe des ehemaligen Wohnsitzes von Schäuble. Da kommt keine Polizei mehr vorbei, um zu kontrollieren. Ja, Herr Schäuble sitzt halt offensichtlich doch nicht mehr im Bundestag. Ja, gut, Anastasia, was du nicht weißt, die Villa von Jens Spahn hat Christian Lindner gekauft.
Ja, aber da steht jetzt auch keiner mehr. Also da steht höchstens der Gerichtsvollzieher.
Für alle Eingeweihten, Christian Lindner war mal der Mieter von Jens Spahn. Ja. So, also Jens Spahn in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Es war wirklich eine gute Gelegenheit, den Mann mal zu konfrontieren.
Ja, aber da wir ja wissen, dass die Enquete-Kommission nicht dafür da ist, die Corona-Zeit aufzuarbeiten, sondern die nächste vorzubereiten, so sagen böse Zungen.
Ja, aber du hattest ja immerhin Frau Sudhoff, ja, die mit ihm da ins Gericht gegangen ist, die ihm gesagt hat, dass er da maximal zu viel bestellt hat. Du hattest dann auch Herrn Lausen, der hat ihn auch eine wichtige Frage gestellt. Die führte dann, glaube ich, dazu, dass Spahn sagte, es gab niemals irgendwie eine Verfolgung von Ungeimpften und er ist auch gegen eine Amnestie oder Amnesie, eins von beiden. Ich bin kein Gesundheitsminister, ich kenne den Unterschied nicht, liebe Freunde.
Naja, das eine ist selbstbestimmt, das andere fremdbestimmt, glaube ich. Nee,
also da war so viel Schlimmes dabei. Und es hat auch wirklich gut getan, mal wieder daran zu denken, wie bescheuert das damals alles war. Aber diese Story mit Pandemie der Ungeimpften, also die maximale Diskriminierung von Menschen, die sich entschieden haben für oder gegen ein Impfangebot, das freiwillig gewesen ist, das war schon eine ganz harte Nummer und da werden wir immer wieder drauf zurückkommen. Ja. Unter anderem wird das auch sehr feierlich unterm Weihnachtsbaum am 25.12. in unserer Weihnachtsshow. Da werden wir auch darüber zu sprechen
kommen. Ja, vielleicht sogar auch noch in der Silvestersendung, wer weiß. Achso, vielleicht an der Stelle, wir sind ja im Mittelteil, ein Hinweis. Der Basta Donnerstag, der nächste, ist der 25., also der erste Weihnachtsfeiertag. Da könnt ihr euch das unterm Baum angucken. Der Basta Donnerstag danach wäre der 1. Januar. Und was bringt denn, bitteschön, Basta Berlin, Silvestersendung am 1. Januar? Deshalb wird es unsere Silvesterausgabe schon am 31.12., also an einem Mittwoch geben. Und das werden wir aber auch nochmal in der Gruppe kommunizieren, auf Telegram und so weiter.
Ja, wir freuen uns natürlich auch immer ganz besonders über Kritik. Jeder Mensch liebt Kritik, wir alle wachsen an ihr.
Ja, warum sagst du das so?
Frank. Weil ich das nicht so sehe. Ich finde Kritik total beschissen und man soll mir bitte damit gestohlen bleiben, aber meine Güte, was soll's. Ich respektiere ja auch fremde Meinung und jetzt auch die Meinung von Frank und darum lese ich es auch vor. Also Frank hat eine winzige Ausrufezeichen-Kritik an einige Details eurer Sendung. Der Mittelteil. So sehr ich den Sinn der Interaktion mit dem Publikum verstehe, oft fällt dieser zu lang und zermürbend aus. Zermürbend ist ein sehr schönes Wort, das gefällt mir. Ich stelle mir Frank vor, wie er immer kleiner wird vor dem Fernseher, die Augen fallen langsam zu. Oh mein Gott, ist das heute wieder zermürbend. Es muss nicht jeder Brief vorgelesen und vor allem nicht jedes Paket vor der Kamera ausgepackt werden. Okay Frank, ich gelobe, wir werden im Januar kein einziges Weihnachtspaket mehr auspacken.
Mal davon abgesehen, wenn ihr uns auf YouTube schaut, dann könnt ihr natürlich auch das Kapitel einfach nach vorne switchen. Dann geht's direkt zum nächsten Thementeil oder ihr könnt uns hier dann noch einen Schwank aus der Jugend erzählen hören. Übrigens hinter uns, lieber Frank, liegen gerade 6 Pakete. Keine Sorge, wir packen nur 2 davon aus.
Und damit machen wir jetzt direkt weiter. Also, aber Frank, jetzt im Ernst, ich kann das auch verstehen, dass dich das da nicht interessiert. Es muss ja auch nicht jeden interessieren. Ist halt immer so ein Fingerspitzengefühl, wie viel machen wir hier, wie viel machen wir auf Telegram. Aber grundsätzlich ist es natürlich super mega, wenn ihr uns was schickt und das wollen wir dann halt auch stolz zeigen.
Auf jeden Fall. Übrigens, die Pakete, die wir heute nicht zeigen und wirklich vielen, vielen Dank für alle, die sich da die Mühe gemacht haben. Wir werden auf unserem Telegram-Kanal Basta Berlin zusammengeschrieben am Freitag dann wieder ein Video veröffentlichen. Wo wir den Rest auspacken. Genau.
Okay, dann greife ich mal in die Vollen.
Greif mal.
Ich nehme einfach das Größte.
Ja, du. Feel free.
Das Größte kommt in diesem Fall von Josef.
Grüße.
Aha. Ja. Es ist...
Was ist das?
Es ist...
Groß eingepackt und sehr klein dann geworden.
Ich habe das Gefühl, es ist eine Form von Bild. Das, ich spüre hier den Rahmen, da müssen wir aber noch mal ran.
Hier. Ganz vorsichtig.
Ganz, dass das schöne Papier nicht kaputt geht, das kann man ja noch mal benutzen.
Ja. Du bist viel schneller als
ich. Weil ich das Papier kaputt mache.
Ach so.
Ah, es ist das
nächste. Ist ein Bild? Ist
eine Palästina-Flagge.
Nein. Wow. Das ist ja cool. Steht da noch irgendwas drauf? Liebe und Hunde. Siehste wohl. Vielen, vielen Dank. Das ist ja cool.
Das muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Also in der
warum bin ich auf dem Bild so klein?
Du bist die geile Prostituierte und ich bin der Vetter mit dem kleinen Hund, oder was? Ja, passt ja. Neulich habe ich mir den Irokesen ja hier auch zurechtgebastelt.
Ja, stimmt.
Also ich muss sagen, ich finde es künstlerisch wertvoll. Ich finde es auch gut und das findet hier auf jeden Fall einen Ehrenplatz.
Wir haben ja hier auch noch unser Berlin-Bild und da hängt noch eine Basta-Fotografie in unserem winzig kleinen Studio. Da machen wir einfach eine winzig kleine Galerie draus. Ja. Vielen, vielen Dank.
Schönes Berliner Stadtbild.
Richtig. Vielen Dank. Cool. Geile Idee.
Und dann haben wir... Das ist aber schwer.
Steht auch drauf, Vorsicht, Glas.
Christian.
Hallo.
Christian.
Hallo.
Auch Christian hat sich künstlerisch verewigt.
Na, ich glaube eher, dass das Kinderbilder sind. Schauen wir doch mal hier drauf. Von Mathilda für Marcel. Regenbogen für dunkle Tage. Cool. Was haben wir hier? Regenbogen für dunkle Tage von Mathilda für Benjamin.
Vielen Dank, Mathilda.
So. Hier haben wir dunkle Tage. Nein, das ist von Charlie für Benjamin.
Hallo Charlie, vielen Dank.
Dankeschön. Und noch einmal, ich denke auch von Charlie. Dankeschön. Und was haben wir hier? Wer schreibt uns denn?
Hoi Marcel und Benjamin. Hoi kenne ich von unseren Schweizer Kollegen von Kontrafunk. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir verfolgen eure tollen Sendungen schon lange und finden es klasse, wie ihr mit Spaß und Direktheit den Nagel auf den Kopf trefft. Christian spricht oft von oder über euch, als wenn ihr Freunde von uns wärt. Damit will ich sagen, ihr seid schon fest in unseren Alltag integriert und in unsere Herzen gewandert. Wir hoffen, es kommen noch viele weitere Folgen und wir schaffen es auch manchmal, euch auf einer eurer Touren zu besuchen. Yeah. Ganz liebe Grüße aus den Niederlanden. Hey! Der Sternlolli ist nicht für euch, sondern für den Wauwau.
Ah, siehst du wohl.
Ich werde den aber schon mal Probe kosten. Wir haben Kaffee. Wir haben Süßigkeiten. Wir haben... da ist, glaube ich, was wir zusammenbauen. Das sieht mir aus nach Lego. Und hier ist dann auch der Lolli für den Hund.
Vielleicht ist das vom Zusammenbauen dieses Glas, weißt du? Weil hier stand irgendwie irgendwas mit... aber das werden wir alles noch machen. Also, Maike, Christian, Charlie und Mathilda. Ganz liebe Grüße in die Niederlande. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr cool. Und das bekommt übrigens auch einen Platz in unserer Buster Berlin Galerie hier. So.
Mein Bild nehme ich aber mit.
Okay.
Es ist ja ganz witzig. Ich habe ja vor 4 Wochen gesagt, Kaffee wird eines Tages wieder zur Kolonialware. Ja. Das wird so teuer, da gönnen wir uns mal pro Woche eine Tasse. Dann habe ich ja direkt danach dich angerufen, als ich in der Badewanne lag. Du erinnerst dich?
Ja, unangenehmerweise.
Ja, solche Gespräche fange ich immer an mit den Worten, Marcel, ich bin in der Badewanne und nackt und musste an dich denken.
Meist rufst du nur an und sagst, übrigens, ich bin nackt und den Rest muss ich mir erschließen.
Ich bin gerade Gassi gehen, nackt. Was man halt so tut im Berliner Osten.
Richtig.
So, der Grund meines Anrufs bei ihm war, dass ich eine Werbung von Jakobs Kaffee gesehen habe. Die wurde mir reingespielt, während ich irgendeine Comedy geguckt habe. Und da ist tatsächlich eine Frau, die einen Kaffee trinkt und sagt, wie sehr sie sich damit wohlfühlt und verwöhnt. Mhm. Und diese Frau macht den Kaffee doch tatsächlich mit so einem Espresso-Aufkocher und macht den mit Holz, das sie im Ofen tut.
Ah ja.
Und da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Ich habe gesagt, dass wir so rückständig werden, dass wir nur noch eine Tasse trinken können. Und die Frau fängt schon an, mit Holz zu heizen, weil sie wahrscheinlich keinen Strom mehr hat. Es hat so gut gepasst. Also glaubt meinen Worten, Deutschland 2085, spätestens dann ist es soweit.
Ich habe auch versucht, diesen Spot zu finden, aber der scheint irgendwie nur eine Online-Werbung zu sein.
Ich habe den direkt danach auch gesucht. Ich habe den gerade heute wieder gesucht, aber wir finden ihn nicht. Jakobs. Habt ein Herz.
Schickt uns
euren Werbespot zu Weihnachten 25.
Sehr gerne.
Kennst du den Diebels-Spot von Weihnachten 25?
Den kenne ich. Der ist ganz gut. Und meinst du den mit dem Zapfhahn?
Ja.
Das fällt ins.
Mhm.
Ja.
Jetzt hast du Werbung gemacht.
Ja,
ja, egal. So. Wir trinken ja beides nicht. Wir trinken ja nur Kindle.
Ja. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Zuschriften, auch noch Kommentare und E-Mails nach der letzten Sendung und vielen, vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die mich dann natürlich auch erreicht haben. Das war wirklich klasse und habe auch versucht, ein paar zurückzuschreiben und es war wirklich herzerwärmend. Dankeschön, dass ihr an mich gedacht habt und irgendjemand hatte sogar auch gleichzeitig geschrieben, dass er gleichzeitig mit mir Geburtstag hatte. Da muss ich natürlich noch mal eben ganz kurz schauen. Das ist nämlich, habe ich leider vergessen, es war aber eine Dame aus Russland. Grüße. Ja, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Ja, das ist Herr Joppa. Perfect preparation prevents poor performance.
Ja, genau.
Ich habe einen Kommentar von Nils.
Iana Flores. Grüße.
Nils. Über die Patronen der Freiheit, Patreon, hat er mir geschrieben. Meine dumme Frage. In den letzten Tagen wird unter anderem in unseren Premium-Medien berichtet, dass die Ukraine erfolgreich 3 russische Tanker versenkt hat. Ich kann mich noch an den Untergang eines Tankers vor 30 Jahren vor Alaska erinnern. Der ist da gesunken und das war eine Umweltkatastrophe. 3 Tanker im Schwarzen Meer, da müsste doch der Aufschrei bei den Grünen laufen.
Ich habe auf jeden Fall auch ein Video, also mindestens ein Video von einem zerstörten Tanker gesehen. Ich bin nicht vor Ort. Ich kann nicht sagen, ob es echt ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass es nicht KI ist. Aber ob das jetzt die Schwarzmeerküste ist, weiß ich nicht. Wenn dem aber so ist, müsste der Aufschrei natürlich viel, viel massenweise größer sein, gebe ich völlig recht.
Ja, weil Die Ukrainer sollen auch einen Staudamm gesprengt haben. Ich kann mich noch erinnern, als die Russen angeblich einen Staudamm gesprengt haben. Da war auch eine Aufregung. Aber es ist Krieg, Leute. Im Krieg wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Klar. Und die Ukrainer sind unsere ganz, ganz großen Freunde. Ich bin wirklich gespannt. Wenn jemand von euch richtig fit ist, der sucht doch einfach mal ein paar Fotos von denjenigen, die gerade wegen Korruption in der Ukraine ganz heftige Untersuchungen über sich gehen lassen müssen und Fotos von deutschen Politikern. Ich fände es großartig, wenn ihr erwischen würdet, dass Frau Göring-Eckardt mit Herrn Yermak und so weiter und so fort.
Ja.
Es werden in den nächsten Jahren garantiert noch Enthüllungen kommen, dass deutsche Politiker sich mit ganz schlimmen Vögeln haben ablichten lassen. Das ist meine Meinung.
Hat man aber alles nicht wissen können zu der Zeit, Benjamin.
Ja, richtig.
Der Uwe hat uns geschrieben, du erinnerst dich, es ging um die Vulkane letztes Mal, wo wir ja gesagt haben, okay, Deutschland ist also so unwichtig wie ein Vulkan irgendwo. Der Uwe schreibt, wie viel CO2 durch Vulkane ausgeschieden wird, ist weitestgehend unbekannt, weil der bedeutendere Ausstoß ins Meerwasser erfolgt und dieses in den Daten nicht wirklich, also das nicht in die Klimaforschung passt und nicht aufgenommen wird. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Deutschland noch viel unbedeutender ist als ein Vulkan. Finde ich spannend.
Ja, ich meine, die Klimaleute sagen dann ja, die Vulkanausbrüche können wir nicht verhindern, aber wir können natürlich bei Deutschland ansetzen. Hm. Wir kennen diese ganzen Argumentationen. Weißt du, was ich seit Wochen schon auf der Rolle habe? Mhm. Die letzte Generation. Denn die werden ja mittlerweile von Gerichten permanent belangt. Ja. Und da geht es um zum Teil ganz, ganz hohe Summen, die sie jetzt zahlen sollen, für etwas, von dem sie dachten, dass sie das dürften. Weil sie ja Gott auf ihrer Seite haben. Gott und die Schöpfung war auf der Seite der Klimakleber. Deswegen dürfen sie in Luftsicherheitsbereiche eindringen. Deswegen dürfen sie Yachten beschädigen. Deswegen dürfen sie hunderttausende Menschen daran hindern, sich fortzubewegen. Das dachten die ja wirklich. So verstrahlt sind die gewesen. Meine Güte, von den Spinnern redet wirklich keiner mehr, außer ihre Anwälte und Gerichte. Und das ist gut so.
303, Sachbeschädigung.
Ja, ich musste schon sagen, Herr Joppa, ja, also Deutschland ist keine Sache. Und wenn es eine Sache ist, Leute, dann ist es unsere Sache.
Oh. Die Tanja hat noch geschrieben, heieiei, in Ungarn, sie schreibt aus Ungarn, keine Poller, Polizei, die mit Kindern spielt, wenn man sie überhaupt sieht, keine grünen Besoffenen, kein Palimob etc. etc. Weihnachtsmärkte, wie ihr sie kaum mehr erkennt. Ich bin so froh, aus Deutschland raus zu sein, schreibt sie, es ist unerträglich echt. Ja, wobei ich mitbekommen habe, ich glaube, dass in eurer Hauptstadt auf dem größten zumindest auch ein paar Poller sind, aber die sind da, glaube ich, fest und immer, also nicht nur bei Weihnachten, aber okay. Wer bin ich schon.
Ja. Keine grölenden Besoffenen. Warte mal ab, du weißt nicht, was ich zwischen den Jahren mache.
Exakt. So. Der Holger schrieb nochmal auf die Links-Rechts-Debatte. Es gibt schon lange kein Links-Rechts mehr. Es gibt nur Ideologie versus gesunder Menschenverstand. Das finde ich sehr schön formuliert von dir, lieber Holger. Und sollen wir eigentlich an der Stelle, apropos Ideologie und gesunder Menschenverstand, nochmal sagen, ihr könnt unseren gesunden Menschenverstand natürlich auch unterstützen, nämlich mit einer freiwilligen Schenkung. Und deswegen haben wir unsere BEZ, unsere Basta-Einzugszentrale, natürlich wieder geöffnet. Vielen, vielen Dank für alle, die uns da mit Rat und Tat und vor allem Euro unterstützt haben und das auch noch machen und uns damit ins nächste Jahr tragen. Das bedeutet uns sehr viel. Denn die freie Meinungsäußerung und wie war das? Den gesunden Menschenverstand wollen wir auch gerne noch weiter ein bisschen kitzeln.
Am Montag im Wochenstart habe ich ja ein paar Unterstützer über PayPal vorgelesen. Da dachte ich mir so, was ist mit den Leuten, die uns per Bank unterstützt haben? Die habe ich da nicht vorgelesen. Unter anderem Julius, Bernhard, Nicole, Dietmar, Peter, Bettina, Katrin, Bärbel, Alexandra, Edith. Vielleicht wart ihr diesmal dabei.
Danke.
Vielen Dank an alle Genannten und vielen Dank auch an die Ungenannten. Ich habe noch ein bisschen was in eigener Sache.
Ja.
Das ist gar nicht mal so uninteressant. Und wenn doch, einfach vorspulen.
Ja.
Frank und Co. Wir hatten ja dieses Problem mit Spotify.
Ja.
Wir wurden bei Spotify nicht hochgeladen. Mhm. Und das lag an unserem Podcast-Distributor. Wir haben im Wochenstart darüber viel erzählt. Mittlerweile weiß ich, dass wir auch bei Apple Podcast und vermutlich allen weiteren mit Folge 302 nie online gegangen sind. Mhm. Obwohl es so aussieht, dass wir da sind, war es nicht so. Man konnte es nicht abspielen. Ich habe darauf hingewiesen, dass das existenzbedrohend für uns ist. Und das sorgte dafür, dass unser Distributor sich tatsächlich bei mir gemeldet hat. Und zwar heute. Und die Antwort war sehr interessant. Zum einen hat er es geschafft, den Montag-Wochenstart wieder online zu stellen.
Okay, cool.
Den konntet ihr also hören. Zum anderen hat er vermutlich dafür gesorgt, dass jetzt in Zukunft wieder alles läuft. Und was du noch nicht weißt, was sehr interessant ist. Ich hatte ja gesagt, dass bei Spotify und Co. wir pro Woche 35.000 bis 40.000 Aufrufe haben. Mhm. Er hat mich dann darauf hingewiesen, dass das nicht korrekt ist. Mhm. Er sagt, ja, es sind bis zu 40.000 Aufrufe pro Woche, aber keiner davon ist bei Spotify. Denn Spotify meldet die Aufrufe gar nicht an Dienstleister.
Ach.
Das heißt, die bis zu 40.000 Aufrufe pro Woche sind auf allen anderen Podcast-Plattformen und nicht auf dem Marktführer.
Und Spotify kommt obendrauf.
Spotify kommt obendrauf.
Wow.
Das bedeutet, 83 Millionen Deutsche hören den Wochenstart.
Die Bastia-Berlin-Gemeinde ist riesig und das ist euch und uns und allen zu verdanken. Ihr seid klasse. Und dann ja, begrüße ich mal die ganzen Millionen, die das anscheinend sind. Vielen, vielen Dank.
Richtig. So, das ist letzten Endes die gute Nachricht. Wir hoffen, dass da jetzt alles wieder funktioniert. Wir sind ja wirklich abgerauscht von Platz 1 der Politik-Entertainment-Charts auf Platz 7. Holen wir uns die 1 zurück.
Ja, Mann.
Ja, Mann. So, hast du noch was?
Nicht akut, nein.
Gut, dann können wir doch eigentlich... Haben wir noch was zu sagen zu unserer Weihnachtsfeier?
Ach so, ja, vielleicht noch organisatorisch. Nächste Woche Montag wird es doch noch einen kleinen Wochenstart geben. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen von der Weihnachtsfeier noch erzählen, ein bisschen interner ausquatschen, wie es hinter den Kulissen so gewesen ist. Die Woche drauf, also wirklich zwischen den Feiertagen, da gibt es dann einmal keinen Wochenstart. Ja,
ja, richtig. Gut, und wir werden am Samstag aber bei Telegram erhöhte Aktivität aufweisen, damit auch ihr, die nicht dabei seid bei der Weihnachtsfeier, so ein bisschen was davon mitbekommt, was da so passiert.
Basta Berlin zusammengeschrieben auf Telegram und unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns was schicken wollt, dann ist das redaktion@basta.berlin.
Unter anderem erwarte ich ja auch eure Meinung zum Thema Donald Trump. Ich habe den Superpräsidenten der Vereinigten Staaten ja doch ein bisschen kritisiert mal wieder auf Telegram und da kommen jetzt auch schon die ersten Reaktionen.
Schön.
Donald Trumps Reaktion ist aus meiner Sicht einfach nur abscheulich und unwürdig. Jeder Mensch verdient Würde, auch oder erst recht im Tod, schreibt Elke.
Ja. Eure Meinung interessiert uns, also haut in die Tasten.
So, jetzt geht's los.
Genau, nämlich in unseren zweiten Themenblock. Und wir wissen, die Vorweihnachtszeit ist ja eine der stressigsten Zeiten des Jahres. Und mit Stress, da geht ja auch jeder irgendwie anders um. Eigentlich gibt's da meiner Meinung nach genau drei Typen. Variante 1, der Wutbürger.
Du dumme Sau! Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.
Klaus Kinski, unverwechselbar. Würde der heute noch leben, er hätte wahrscheinlich einen Podcast mit dem Namen Basta Berlin.
Wumms 3. Wird der heute noch leben, der wäre wahrscheinlich schon überall irgendwie gecancelt worden. Aber nicht jeder ist so wie Klaus Kinski oder andere Leute. Es gibt ja auch noch den Stresstyp Variante 2.
Gehen Sie in den Wald und umarmen Sie den Baum, der Ihnen ins Auge fällt, der Sie anzieht. Und atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus. Wichtig ist auch, dass sie sich am Ende bei dem Baum bedanken.
Ja, keine schlechte Idee. Bei dem ganzen Stress in diesem Jahr, da ist ein Baum aber vielleicht nicht mal genug. Ich hätte da gern einen ganzen Wald.
Benjamin umarmt das Mittelgebirge Harz. Und wir kommen zum Stresstyp 3. Und den mögen wir am wenigsten. Der ist uns heute schon begegnet. Es ist der Verzweiflungstänzer.
Gute Laune. Da sind sie nochmal, die Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg aus rechtlichen Gründen, diesmal nicht mit Basti Molme und auch nicht im Original, sondern unterlegt mit dem Gesang der Omas gegen rechts.
Ja. Und dazu lesen wir auf dem Instagram-Kanal der Versicherung: Gute Laune bei uns in der Weihnachtszeit, denn viele von euch haben sich schon bei uns beworben und wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Arbeit mit euch. Komm auch du in unser Team und bewirb dich noch bis zum 31. Dezember. Hashtag gute Laune.
Ja, oh, unser Lieblingskommentar darunter lautet: Richtig geil. Als Mensch unter 50 habe ich auch so richtig gute Laune, wenn ich an meine Rente denke.
Ja, nachvollziehbar. Über das Problem mit der Rente hatten wir euch ja bereits in Basta Berlin Folge 299 ausgiebig informiert. Da gibt's wirklich überhaupt keinen Grund zur guten Laune. Das ZDF hat's vor wenigen Tagen ungefähr so zusammengefasst.
Aktuell kommen auf einen Rentner rund 2 Menschen, die in die Rente einzahlen. Anfang der 1960er Jahre waren es noch 6 Menschen. Das heißt, vereinfacht gesagt, immer weniger, die in die Rentenkasse einzahlen, immer mehr, die etwas rausbekommen. So etwas kann auf Dauer nicht funktionieren. Es braucht Reformen.
Reformen braucht das Land. Natürlich könnten wir auch die staatlichen Zuschüsse erhöhen, anstatt das Geld in Panzer oder Kasernen zu stecken. Oder aber wir machen es so, wie es sich Karl Lauterbach wünscht.
Ja, der schrieb vor wenigen Tagen auf X, nur mit starker Zuwanderung würden die Sozialabgaben bezahlbar bleiben. Die Alternative sind sehr geringe und für kranke Menschen kurze Renten sowie drastische Einschränkungen in Pflege und Gesundheit.
Darunter zeigt Lauterbach ein Modell von Spiegel.de, das die künftig steigenden Sozialversicherungsbeiträge zeigt. Zuwanderung als einzige Chance für eine bezahlbare Rente?
Klar, dazu braucht es allerdings genau 3 Voraussetzungen. Die Zuwanderer sollten vor allem jung sein. Das ist das Erste. Jung sein, damit sie in Deutschland noch möglichst lange arbeiten.
Da schauen wir doch mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbei. Mhm. Da erfahren wir voller Erfolg. 2025 war die Mehrheit der Asylantragsteller jünger als 30 Jahre. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Und die größte Gruppe sind Kinder unter 16 Jahren.
Ausgezeichnet. Kommen wir zu Punkt 2. Zuwanderer müssen möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt.
Na, da fragen wir doch mal die Deutsche Welle, was die so dazu sagt.
Eine aktuelle Studie zeigt, 2015 waren weniger als 10% der Flüchtlinge beschäftigt, 2024 waren es 64%. In der gesamten Bevölkerung Deutschlands sind es 70%.
Die dort zitierte Studie stammt übrigens vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die wird über den Bundeshaushalt finanziert.
Genauer gesagt über die Bundesagentur für Arbeit. Schöne Grüße an die ehemalige SPD-Vorsitzende und aktuelle Agenturchefin Andrea Nahles.
Wir fassen zusammen, laut Staatsmedien ist die Mehrheit der Migranten, die seit 2015 gekommen sind, in Lohn und Brot. Aber noch weniger als im bundesweiten Durchschnitt.
Wie viel Geld sie den Staat gekostet haben, bis sie in Lohn und Brot sind, wird von der Deutschen Welle aber verschwiegen. Hier mal 2 Zahlen zum Vergleich. Ihr bezahlt mit eurem Steuergeld pro Jahr rund 90 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen zur Rentenversicherung.
Die Gesamtkosten für Flüchtlinge lagen zuletzt bei bis zu 50 Milliarden Euro pro Jahr. Vielleicht findet ihr das gut und richtig. Vielleicht sagt ihr aber auch, dieses Steuergeld wäre für die Altersvorsorge der Bundesbürger besser angelegt.
Wurscht. Kommen wir zum dritten Punkt. Damit Karl Lauterbach recht behält, müssen möglichst viele Zuwanderer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Und zwar nicht im Niedriglohnsektor.
Oh, das ist schlecht. Wir haben hier mal eine Grafik für euch gebastelt. Hier seht ihr ein Tortendiagramm mit allen knapp 15 Millionen Ausländern, die in Deutschland leben. Nur etwas mehr als ein Drittel von ihnen ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gut 13% haben einen Minijob, gut 17% sind Bürgergeldempfänger.
Der Rest sind zumeist ausländische Kinder, Jugendliche, Rentner oder Asylantragsteller, die ebenfalls nichts zum Sozialsystem beisteuern. Das ist ein Problem.
Denn hier noch schnell die zweite Grafik. Von den wenigen sozialversicherungspflichtig arbeitenden Ausländern in Deutschland arbeiten laut offiziellen Daten auch noch fast 40% im Niedriglohnsektor. Hm. Da fragt man sich, was bleibt am Ende überhaupt übrig?
Ja, sehr wenig fürs Steuersäcke. Von den knapp 15 Millionen Ausländern in Deutschland leisten nur 3,4 Millionen derzeit überhaupt einen relevant hohen Beitrag zum Sozialsystem. Was Herr Lauterbach also sagt, ist leider mal wieder völliger Nonsens.
Die Leute sind jetzt schon auf der Zinne, wählen zunehmend AfD.
Ist das ein Argument für Sie?
Und das ist aus meiner Sicht zu verhindern. Das ist wichtig, politische Verlässlichkeit zu zeigen.
Na klar. Aber vielleicht hat Karl Lauterbach ja doch recht. Dazu müsst ihr allerdings ehrlich sein und sagen, die Zuwanderung, die wir haben, wollen wir eigentlich nicht. Und die Zuwanderung, die wir wollen, haben wir nicht. Dann wird ein Schuh draus.
Hm. Was wäre die Lösung? Vielleicht einige Sozialleistungen für Nichtdeutsche herunterfahren? Nee, sagt Viktoria Rietig, Leiterin des Zentrums für Migration der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bei Cicero lesen wir:
Das liegt daran, dass Deutschland auch mit geringeren staatlichen Sozialleistungen sehr attraktiv bleibt. Beispielsweise ist unser Gesundheitssystem noch sehr gut, weil es in Notlagen jeden versorgt. Das will ja auch zu Recht keiner ändern. Da sind wir stolz drauf.
Und weiter heißt es, die soziale Attraktivität Deutschlands hängt auch an einem dichten Netz an zivilgesellschaftlichen Hilfen, etwa den Tafeln. So etwas gibt es in anderen Ländern nicht. Deutschland ist sowas wie ein Supermodel. Das bleibt auch attraktiv, wenn es die Stöckelschuhe auszieht.
Also, ich muss sagen, dass ich Supermodels vor allem attraktiv finde, je weniger sie anhaben.
Ja.
Wie heißt so schön, arm, aber sexy. Aber vielleicht können wir ja etwas anderes tun. Wie ist es denn mit dem Familiennachzug? Wurde da in diesem Jahr nicht etwas beschlossen?
Der Familiennachzug für bestimmte Schutzbedürftige soll ausgesetzt werden.
Das ist bedeutsam. Auch zerschlagen wir mit diesem Gesetzentwurf ein Geschäftsmodell der kriminellen Banden, das lautet, es muss einer nur nach Deutschland schaffen, dann kann die ganze Familie nachziehen.
Ach ja, der Familiennachzug wurde im Sommer ja ausgesetzt. Das Geschäftsmodell ist damit zerschlagen. Oder doch nicht?
Nun ja, das Ganze gilt nur für Migranten mit sogenanntem subsidiären Schutz, die also nicht offiziell als Flüchtling anerkannt sind, aber bleiben können. Und wie doll das Gesetz gewirkt hat, das lesen wir bei News am Montag. Eine News-Anfrage beim Auswärtigen Amt zeigt nun, in diesem Jahr sind bislang rund 105.000 Personen über den Familiennachzug nach Deutschland eingewandert. Damit hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas geändert.
Als großer Wurf wurde das Gesetz von der Union angekündigt. SPD, Grüne und Linke hatten sich kreischend dagegen gewehrt. Nun ist es da und es ändert quasi nichts.
Den größten Familiennachzug gab es übrigens auch weiterhin aus Syrien und der Türkei. Über den Familiennachzug allein sind in den letzten 5 Jahren fast 600.000 Menschen in die Bundesrepublik gekommen.
Fast immer Frauen und Kinder, die für das Sozialsystem im Regelfall auch keine Bereicherung darstellen. Und bei all dem, was wir euch bis hierhin gezeigt haben, geht es erstmal nur um Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Die werden aber immer weniger, Benjamin. Welt berichtet.
Es gibt einen neuen Rekord, und zwar bei den Einbürgerungen. Im vergangenen Jahr haben in Deutschland so viele Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden soeben mitgeteilt. In absoluten Zahlen bedeutet das, rund 200.000 Ausländerinnen und Ausländer wurden eingebürgert.
Oh, Verzeihung, das waren die Zahlen von 2023. Bei der Deutschen Welle gab es Mitte dieses Jahres dann folgende Meldung. Einbürgerungen in Deutschland im Jahr 2024 auf Rekordhoch. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Ausländer eingebürgert worden wie nie zuvor. Grund dafür ist unter anderem eine Reform des entsprechenden Gesetzes. Fast 300.000 Menschen haben 2024 den deutschen Pass erhalten.
Die größte Gruppe von ihnen waren Menschen aus Syrien. Und wie sieht 2025 aus? Vorläufige Zahlen aus den Bundesländern legen nahe, dass der Wert vom letzten Jahr noch einmal übertroffen werden könnte.
Ach was. Na, das ist doch eine Erfolgsgeschichte gelungener Integration. Oder doch nicht? Und weißt du, woran mich das alles erinnert? Ne? An eine Rede von Angela Merkel im Jahr 2016. Wirklich spannend, was sie uns allen damals tatsächlich weismachen wollte.
Wir müssen bei allem, was wir bei der Integration machen, und ich bin dafür, wir wissen ja nicht genau, wann ist der Syrienkrieg zum Beispiel zu Ende, wann ist der IS im Irak besiegt, müssen wir den Menschen aber auch sagen, es ist ein temporärer Aufenthaltsstatus. Und wir erwarten, dass wenn wieder Frieden in Syrien ist, wenn der IS im Irak besiegt ist, dass ihr auch wieder mit dem Wissen, was ihr jetzt bei uns bekommen habt, in eure Heimat zurückgeht.
Das ist ja spannend. Die gehen wieder oder werden zurückgeschickt. Tja, wenn es mal wieder länger dauert, gönn dir einen Snickers. Oder schädel dir den Kopf mit Weißwein weg.
Ja. Übrigens haben Merkel und ihr Nachfolger Schlumpf Olaf Ähnliches auch über die Ukrainer gesagt, die seit 2022 nach Deutschland gekommen sind.
Ja, aber der Ukraine-Krieg ist ja auch wirklich noch nicht zu Ende, leider.
Und danach? Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat eine Studie gefertigt. Darin heißt es, zum Zeitpunkt der aktuellsten Befragung im Frühsommer 2025 ist der Anteil der ukrainischen Schutzsuchenden, die für mehrere Jahre oder sogar für immer in Deutschland bleiben wollen, auf 59% geklettert.
Ui, dann wollen wir hoffen, dass sich da aber auch auf dem Jobmarkt noch eine Menge tut. Denn statistisch gesehen hat von 3 erwachsenen Ukrainern derzeit nur einer einen Job.
Heißt im Umkehrschluss, die absolute Mehrheit dieser Ukrainer ist ebenfalls eine Belastung für unser Sozialsystem. Komischerweise ist das in den meisten unserer Nachbarländern ganz anders. In Polen, Tschechien, der Slowakei und auch in den Niederlanden oder der Schweiz ist die Beschäftigungsquote bei den Ukrainern deutlich höher.
Ja, wirklich komisch.
Komisch im Sinne von lustig?
Nein, lustig ist es leider gar nicht. Und um den Bums zu finanzieren, will die Politik am liebsten an die Renten ran. Wenn Geld fehlt, dann sollen die Deutschen halt länger arbeiten. Tickt ihr noch sauber?
Wenn ich mir das alles so anschaue, dann kann ich verstehen, dass immer weniger Menschen Bock haben, all das mit ihrem Steuergeld zu finanzieren. Mit ihrer hart erarbeiteten Kohle ein völlig kaputtes System zu stützen. Oder morgens überhaupt noch zur Arbeit zu gehen.
Komisch.
Im Sinne von lustig?
Ja. Denn alles könnte noch viel schlimmer sein. Stell dir vor, du wachst morgens auf und dein Chef ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Und jetzt haben wir auch ein Ministerium und die Doro ist unsere Space-Ministerin. Das freut mich ganz besonders. Danke auch für deine Arbeit an der Stelle. Wir warten uns nicht viel von dir, aber viel Geld nach Bayern, liebe Doro. Das wäre schön.
Oh, wenn man unter Kündigungsgrund im Duden nachschaut, ist da ein Bild von Söder.
Wohl wahr. Das war's jetzt schon fast. Es war mal wieder wirklich gar nicht schön, Herr Joppa. Ach, das ist eine tolle Geschichte. Gerade das Thema Zuwanderung ist so ein Thema, da kriege ich echt nicht in den Kopf, wie Menschen ganz anderer Meinung sein können als wir.
Ja,
wirklich. Also ich verstehe nicht, wie man 2014, 15 und fortfolgende auf die Idee kommen konnte, zu glauben, dass das, was sie da machen, auf irgendeiner Ebene gut für dieses Land sein könnte. Und wenn sie das gar nicht geglaubt haben, dann mussten sie ja wissen, dass es schlecht für unser Land ist. Denn ich garantiere euch, das, was Angela Merkel gemacht hat mit der Zuwanderung, flankiert von etlichen anderen Parteien und von zivilen Organisationen, von Kirchen, das machen die bis heute.
Klar.
Das ist schlecht für das Land. Das ist schlecht für die Bürger, die hier leben. Und die Auswirkungen sehen wir ja bereits. Mhm. Allein schon die Vorstellung, wie du es gesagt hast, dass ein Land mit einem Gesundheitssystem wie unserem, wo jeder, der entweder arbeitet und dafür bezahlt oder nicht arbeitet und da noch nie für bezahlt hat, in etwa die gleiche Versorgung bekommt. Egal, ob du einen Herzschrittmacher brauchst, eine Prothese, einen Rollstuhl oder eine Chemotherapie oder. Ja. Egal, wie viele Hunderttausende Kosten pro Jahr du verursachst, dass du nie eingezahlt hast, wirst du diese Behandlung bekommen. Hilf mir kurz aus, wie ist denn eigentlich die Therapie in solchen Fällen in Afghanistan? Da gibt es den Gnadenstoß. Ja. Ja, also das ist sowas von bescheuert. Und dann erzählen sie uns ernsthaft, und das machen sie ebenfalls bis heute, es gibt ja gar keine Pull-Faktoren.
Ja.
Das ist ja eine Lüge. Das ist ja etwas, was man schon fast als rechtsextreme Verschwörungstheorie bezeichnen könnte. Bürgergeld ist kein Pull-Faktor. Gratiswohnung ist kein Pull-Faktor. Der Geldautomat, wo das Geld rausfliegt und du sagst, es ist Simsalabim, Money Machine, das ist natürlich kein Pull-Faktor.
Gesundheitsversorgung auf keinen Fall.
Natürlich nicht. Alles keine Pull-Faktoren. Bildung und letzten Endes ja auch unser Wertesystem, dass man hier tatsächlich machen kann, was man will. Dass man hier mit gewissen Tricks auch noch die Kinder, die gar nicht die eigenen Kinder sind, aus der Heimat hier rüberholen kann. Dass man hier sogar eine zweite Frau haben darf, wenn man sie bloß in Syrien, Afghanistan oder dem Irak geheiratet hat. Dieses Wertesystem der unfassbaren Toleranz, das strapaziert wird bis an die Grenzen der Toleranz, die wir beide noch haben können und die ihr noch habt. Das sind alles Pull-Faktoren. Das heißt, die Pull-Faktoren sind, da ist ein geiles Land, das in der ganzen Welt respektiert wird, weil es einfach mal unter den Top 3 Ländern der Welt ist. Und da gehen wir alle hin, weil wir genau das haben wollen. Aber wenn wir dann da sind, dann scheißen wir das Land zu. Und dann ist es auf einmal nicht mehr auf Platz 3. Dann ist es auf Platz 10, auf Platz 20, auf Platz 30. Und wenn ich sage, wir scheißen das Land zu, dann meine ich das genau so. Denn einige von ihnen scheißen das Land zu. Sie betrügen bei Sozialleistungen. Dann kommen gleich wieder Zuschauer, die irgendwie den Schuss noch nicht gehört haben und sagen, Benjamin, du darfst es nicht verallgemeinern. Ich möchte es gar nicht verallgemeinern. Mittlerweile habe ich aber so viele Belege für unterschiedliche Formen von Sozialbetrug, die hier begangen werden, dass ich mich frage, wie viel Prozent der Menschen betreiben irgendeine Form von Sozialbetrug? Sind das 10%, das wären verdammt viel. Sind es 30%, das wäre indiskutabel viel. Oder sind es 3%? Ich weiß es übrigens nicht. Aber irgendwo zwischen 3% und 30% wird es wohl passieren. Ja. Und sie scheißen uns zu mit anderen Werten, indem sie Frauenrechte anders sehen, die Kinder unter Schleier packen, Homosexuelle verachten. Raffi Raschek, Reality Star, Syrer gekommen mit 10 Jahren hierher. Hat ein mega Aggressionsproblem. Gut, will ich jetzt nichts zu sagen. Aber der hat 2019 sein Coming-out gehabt bei der Sendung Bachelor in Paradise. Ihr müsst das alles nicht wissen. Glaubt mir einfach, es ist so gewesen. Die Folge war, dass Rafi Raschek von seiner Familie verstoßen wurde, weil seine syrische Familie keinen Homosexuellen in der Familie duldet. Und das ist genau das, was ihr bestellt habt. Ehrenmorde, so haben wir das früher genannt. Guckt doch mal an, welche räudige Brücke für Hatun Sürici gebaut wurde in Berlin, beziehungsweise umbenannt wurde für sie. Ehrenmord, ein Riesenthema damals gewesen, als diese Frau von ihren Brüdern ermordet wurde. Heute, wenn eine Frau aus diesen Ländern in Deutschland ermordet wird, ist die Schlagzeile noch so groß. Die packen sie in den Koffer, dann fahren sie das ganze Land und verstecken sie irgendwo. Das ist genau das, was wir hierher geholt haben. Und das meine ich mit, sie scheißen auf unser Land. So, und das ist keine Verallgemeinung, das ist eine Feststellung, dass es verdammt viele Einzelfälle gibt. So, und dann noch ein Wort, Herr Jopper. Entschuldige, dass ich mich jetzt in Rage geredet habe, aber es muss noch gesagt werden. Feierabend. Beispiel von einem Newsredakteur.
Ja, kenne ich.
Seine 12-jährige Schwester wurde von einem Mann, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber es war ein Name aus den entsprechenden Gegenden, an einer Tankstelle belästigt. So, sie konnte sich dagegen aber wehren, 12 Jahre alt. Polizei gerufen, Anzeige aufgenommen. Jetzt hat er einen Zettel von der Staatsanwaltschaft bekommen. Die Ermittlungen werden eingestellt, weil der Mann psychisch leider nicht auf der Höhe ist. Er war nicht schuldfähig. Mhm. So, wie viele nicht schuldfähige Syrer, Afghanen haben wir eigentlich in Deutschland, die hier schwerste Gewalt hatten?
Na, im Zweifelsfall ja, jeder Syrer und jeder Afghane, der gekommen ist, hat ja einen Asylgrund und der ist Krieg. Wenn er also straffällig wird, wird jeder Anwalt ihn dazu raten, zu sagen, ich war ja im Krieg und bin deswegen nicht schuldfähig. Das ist ja ein gängiges System.
Ja, dann gibt es Gutachter, am besten der Gutachter, der dann mit dem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt fährt.
Oh ja.
Leute, es ist doch, ja, tut mir leid. Tut mir leid, aber ist so.
Ist so.
Es ist nun mal so. Und wir könnten noch etliche weitere Beispiele aufzählen. Warum haben wir die Poller an Weihnachtsmärkten? Warum haben wir Messerverbotszonen? Warum haben wir wieder mal Briefe aus Schulen? Brandbriefe aus Schulen und so weiter und so fort. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Webtipp. Der das ist ja hoffentlich was Erfreuliches.
Naja, geht so.
Kommt von Stefanie, ist eine Zuschauerin von uns. Vielen Dank, Stefanie. Und da geht es um den Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt. Der hat einen YouTube-Kanal und wir wollen euch davon was zeigen.
Ja, der geht nämlich, also Wolfgang M. Schmidt, so oft ins Kino, ist ja auch sein Job. Und der erzählt dann auf seinem Kanal immer von eben dem Gesehenen. Filmanalyse heißt der Kanal. Wir haben eine ganze Reihe von Kritiken angeschaut. Viele davon treffen aus unserer Sicht voll ins Schwarze. Und in einem seiner neuesten Videos, ja, ich würde sagen, das hat es uns besonders angetan.
Herr Schmidt ist leidensfähig. Er hat sich die Dokumentation über Robert Habeck angesehen. Das ist wirklich sehr toll von ihm. Jetzt müsst ihr das nicht machen. Und an dem Streifen gibt es wohl eine ganze Menge auszusetzen. Was ich daran auszusetzen habe, ist, dass er bezahlt wurde mit 270.000 Euro Steuergeld. Ja. Was es sonst noch so gibt, sagt uns Herr Schmidt.
Wir beobachten hier eine Realitätsverweigerung, wie wir sie vielleicht aus Disney-Musicals kennen sonst. Wie wird hier Politik dargestellt? Wie versteht dieses Milieu Politik? Nun offenbar so, dass der Kanzler oder der Minister zur Bevölkerung ruft, Leute, zieht die dicken Socken und die Gore-Tex-Anoraks an, wir machen eine Wattwanderung. Und dann ist man sauer, wenn manche nicht mitwollen.
Sagt Wolfgang M. Schmidt auf seinem Kanal Filmanalyse. Das Video heißt OMG, ich habe die Habeck-Doku gesehen. Und wir haben das Ganze auch unter unserer heutigen Folge nochmal verlinkt. Und wir schreddern. Du bist gerade so schön in Wut. Bitte ja. Schön, verlies doch mal.
Ja, ja, richtig.
Übrigens
richtig.
Hat uns das Hans-Josef Bolten zugesendet. Vielen Dank, Hans-Josef.
Hey, Hans-Josef, danke sehr. Es freut uns. Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen zeichnet Professor Dr. Christian Drosten für die Rede des Jahres 2025 aus. Mit seiner Rede Wissenschaft ist Freiheit und Pflicht vor dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat Christian Drosten ein klares und eindringliches Plädoyer für eine engagierte Wissenschaft formuliert. Aber die Rede ist bedeutsam über die Welt der Wissenschaft hinaus. Fragt sich der Redner doch, wie wir in einer Welt leben, die das Bewusstsein für Fakten verloren hat. Christian Drosten fiel noch aus der Pandemiezeit als verlässlicher Wirtschaftskommunikator bekannt, argumentiert sachlich und stringent, spart unbequeme Wahrheiten dabei aber nicht aus.
Der spart alles aus, was gegen seinen Strich geht. Freunde, das ist so ein Schredderkandidat, das würde ich gerne 10-mal schreddern. Wahnsinn. Danke, Hans-Josef. Uni Tübingen, ja, ja. Grüne Hochburg, ne?
Ja, 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 richtig. Burg-Thüringen.
Ja. So, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Das war unsere letzte reguläre Sendung in diesem Jahr. Es folgen also Weihnachts- und Silvesterausgabe. Und wir haben das Gefühl, 2025 ist rasend schnell vergangen. Wir machen auch im kommenden Jahr weiter, vorausgesetzt, man lässt uns. Und das weiß man ja im besten Deutschland aller Zeiten leider nie.
Also es ist an Bedingungen geknüpft. Mhm. Es ist wahnsinnig kompliziert. Ich kann es Ihnen auch nicht in der rechtlichen Konstruktion darstellen. Ich wüsste auch keinen genau, wer es jetzt kann. Es ist eine sehr, sehr komplizierte rechtliche Konstruktion.
Nein, lieber Herr Röttgen, so kompliziert ist es gar nicht. Es ist sogar ganz einfach. Sie und Ihre Parteikollegen tischen uns weiterhin politischen Nonsens auf und wir entlarven das Ganze. Selbstverständlich geht das nur mit eurer Unterstützung. Darum an der Stelle nochmal die herzliche Bitte. Ihr könnt uns, unseren Lebenswandel und unsere Arbeit gerne unterstützen. Mit einer freigebigen Zuwendung geht das. Per PayPal, per Banküberweisung. Patron der Freiheit, Patreon geht natürlich auch. Alle Informationen gibt es auf unserer Internetseite basta.berlin. Und wenn ihr dazu oder zu irgendwas anderen Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an redaktion@basta.berlin.
Beantworten wir gerne.
Super.
So ist es.
Ja, klasse. Nächste Ausgabe von Basta Berlin ist dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Es ist natürlich wieder ein Donnerstag und danach am 31.12. Das ist ein Mittwoch. Wir hören uns aber am Montag im Wochenstart noch einmal und einige von euch sehen wir auch am Samstag in Berlin. Mein Name ist Benjamin Kolmer. Bis dahin.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.